Aschermittwoch. Herzlich willkommen bei Boomer Cringe, hier bei Fest und Flauschig. Hello, Olaf, das war's. Nee, darf man gar nicht mehr sagen. Karneval ist vorbei. Und wir gehen südamerikanisch rein hier heute am Mittwoch, den 14. Februar.
2024. Herzlich willkommen zu Boomer Cringe. Ich muss mich entschuldigen schon mal jetzt für die Qualität meiner Aufnahme. Ich bin nämlich im Hotel und habe nur mein kleines mobiles Homestudio dabei. Das wird hoffentlich ausreichen, um diese Sendung heute zu füllen. Ich schaue in ein sehr gestriegeltes Gesicht, in einen aufgeräumten, gewaschenen, weiße Zähne, lachenden kleinen Fernsehclown. Wie geht's dir da drüben?
Du, ich kann mich nicht beschweren. Ich muss aber sagen, die schlechte Audioqualität machst du auf Tour meistens mit tollem Inhalt. Wieder wett. Ach. Also Tonqualität schlecht, Contentqualität überragend gut, wenn Olli auf Tour ist. Und ich muss mal das Kompliment zurückgeben. Ich habe dich jetzt ja schon auf vielen Touren erlebt, aber so aufgeräumt, ja. So gestriegelt, mit so glatter Haut und so gesund sahst du selten aus auf einer Tour.
Ja, ich bin der Healthy Blödelbade, der unterwegs ist gerade auf Tour und tatsächlich fernab von Fleisch und Alkohol. Jan, du weißt gar nicht, wie gut es ist. Eigentlich für mich ist es eine Wellness-Tour. Dass ich dann noch 2 Stunden auf der Bühne stehen darf, ist nur ein Sahnehäubchen obendrauf. Ich genieße gerade die gute Zeit und es klingt vielleicht hart, aber auch fernab von all den Leuten, die sonst was von einem wollen, die man natürlich auch alle liebt und so, das tut einem auch gut, wenn es ist ja eine gezwungene Auszeit. Ich bin ja hier und kann nichts machen. Immer wenn Mails reinkommen, sage ich, ich kann nichts machen, ich bin auf Tour. Das ist ja die tolle Sache an der Tour auch. Man kann ja nichts machen, man ist auf Tour.
Du bist vor allen Dingen unterwegs zum ersten Mal mit einer komplett veganen Crew. Das ganze Catering ist umgestellt auf fleischlos. Ist nicht so?
Nee, ein paar haben sich, also Wilko hat den harten Kern, den Fleischkern der Truppe. Wir sind 17 Leute auf Tour und ich glaube 4 oder 5 müssen einfach noch ihr Fleisch kriegen. Und dann steht dann immer fernab vom Catering noch so eine kleine Schüssel mit irgendwie Schweinenackensteaks oder so. Ich sag da jetzt auch nichts zu. Alle wissen meine Haltung und die essen das dann auch an so einem Einzeltisch. Aber ich kann ja auch nicht, wir sind ja nicht in der Diktatur, ich kann die Leute nicht verbieten, jetzt Fleisch zu essen. Aber ich sag mal, so 14 Leute von uns essen schon, also auch sind auch hier dabei, die essen seit Ewigkeiten kein Fleisch. So der Alberta Cross-Typ, der im Pedder, der im Vorprogramm bei uns macht, ein super sympathischer Kerl. Also für den war das so eine Selbstverständlichkeit. Er meint, Alter, ich bin so aufgewachsen, seit ich 13 bin, esse ich kein Fleisch. In meiner Familie wurde kein Fleisch gegessen. Und das ist dann bei manchen so einfach so, wir reden da immer hier so groß über, weißt du, wir beide auch über vegane Ergebnisse. Und es gibt einfach Menschen, die seit 20 Jahren einfach für sich entschieden haben und die uns dann auch wirklich müde belächeln, glaube ich, wenn wir hier solche Themen anschneiden. Aber es läuft gut, es tut allen gut, dass es wenig Fleisch gibt.
Aber du siehst wirklich aus, als wärst du auf so einer Ayurveda-Kur, also mobile Ayurveda-Kur. Du bist, glaube ich, am Montag warst du in Ulm, da habe ich übrigens letztens erzählt, das ist die Kirche größer als der Kirchturm größer als der Kölner Dom. Aber es ist sogar der größte Kirchturm der Welt in Ulm. Ich bin immer an Ulm vorbeigefahren. Wie ist Ulm als Stadt? Kannst du mir mal ganz kurz einen kleinen Überblick? Wie fühlt sich Ulm an? Mit welcher Stadt, die ich kenne, würdest du Ulm vergleichen vom Feeling her?
Ey, ich finde Ulm echt nicht so schön, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Das klingt jetzt ein bisschen fies, ne? Oh Gott. Hier ist gerade eine E-Mail aber ich finde, Ulm ist so verbaut. Sag mal, wurde Ulm gebombt? Das habe ich nämlich noch nicht herausgefunden.
Ja, welche Stadt wurde denn nicht gebombt? Alle wurden gebombt.
Nicht alle wurden gebombt.
Doch.
In Deutschland?
Ja, fast alle.
Im Zweiten Weltkrieg?
Ja, fast alle. Dresden ja ganz spät. Gestern war wieder 13.02. Die große Trauermarsch in Dresden. Das ist
Feuersturm.
Getroffen.
Ja. Aber ich glaube, also Ulm sieht irgendwie verbaut aus. Die Menschen sehen unglücklich aus. Nur bei meinem Konzert habe ich viele lachende Gesichter geguckt. Konzert war super, aber die Stadt an sich konnte sich mir nicht erschließen. Die sind so bestimmt so ganz stolz hier auf ihren Stadtkern. Aber das sind immer so kleine, sind immer auf ihren altertümlichen Stadtkernen.
Aber ist das eine Altstadt? Stolz. Gibt's in Ulm eine schöne Altstadt?
So mittel, finde ich. Ist okay. Ist nicht so, also ich fand, ey, sorry, liebe Ulmer, ich fand euch super. Ich finde sowieso viele Städte, in denen ich spiele, finde ich am schönsten die Venue, wenn die Leute da drin sind und einfach mit mir abgehen. Aber es gibt auch Städte, wo ich dann so denke, ja, gut, dass wir morgen weiterfahren. Passiert mir häufig.
Ulm, also Oberhausen, das Osnabrück des Südens, würde ich sagen.
Ja, und dann waren wir am Tag vorher in Oberhausen und das war halt Industriegebiet, ne? Das war die Turbinenhalle, die war in Middle of Nowhere und dann war da ein McFit in der Nähe, da ist Isa, unsere Bassistin, hingegangen und dann waren da gleich Einschusslöcher am Fenster.
Ja, du siehst auf jeden Fall Deutschland. Ey, ich habe am Wochenende um mal ganz kurz, während du dich in der Welt rumtreibst, mache ich jetzt, 2024 ist mein großes Jahr der sozialen Begegnungen. Ich öffne mich jetzt den Menschen, habe ich mir jetzt vorgenommen. Ja,
finde ich gut, habe ich gesehen, du warst bei Werder Bremen.
Ich war bei der 125-Jahr-Feier bei Werder Bremen. Das war nicht ganz uneigennützig, weil ich wollte aus dem Rheinland fliehen, weil ich Karneval einfach nicht ertrage. Ich versuche das seit 25 Jahren, ich kriege es nicht hin und bin dann losgefahren am Freitagmorgen, am Tag nach Altweiber am Hauptbahnhof und bin morgens früh losgefahren um 8 Uhr und es liefen einfach Leute rum, denen man angesehen hat, dass sie 24 Stunden nicht geschlafen und nur gesoffen haben und die da quasi auf ihrer eigenen Kotze am Bahnsteig entlang gesurft sind. Mega genervte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Bahn, gerade vom Streik erholen, dann wird Köln quasi von Altweiber getroffen. Es war eine ganz belastende Stimmung und der ganze Zug hat auf dem Weg nach Hamburg, ich bin nach Hamburg dann gefahren, erstmal, ich war noch beim Norddeutschen Rundfunk und bin dann aber nach Bremen weitergefahren. Der ganze Zug hat so nach Essig gerochen, weil das alle so Leute so sauer aufgestoßen haben die ganze Zeit. Das war mega eklig. Das war mega eklig.
Ja, ich muss dir aber sagen, besoffene Gestalten siehst du auch nach einem Fußballspiel und in der Bahn willst du dann auch nicht stehen. Also es gibt sich da beides nicht so viel. Natürlich ist, glaube ich, das Ausmaß, was Karneval von sich gibt, nochmal deutlich drastischer.
Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich bin dann zurückgekommen am Sonntagabend und ich weiß, wenn du unterwegs bist und gerade in Norddeutschland unterwegs bist, dann vergisst du ja völlig, dass das einfach ein absoluter Ausnahmezustand ist. Und ich kam an am Kölner Hauptbahnhof und es wurden schon die Gitter aufgebaut. Vorgestern war ja Rosenmontag, Rosenmontagszug und die ganze Stadt war ein riesiges Gefängnis, überall Hamburger Gitter oder Kölner Gitter und es ging einfach munter weiter. Das ist wirklich absoluter Ausnahmezustand. Ich war auf jeden Fall bei der 125-Jahr-Feier von Werder Bremen und ich kriege immer solche Einladungen, gehe aber nie hin und dachte jetzt diesmal, ach komm, weißt du was, ist eine gute Gelegenheit rauszukommen aus Köln, den Karneval hinter sich zu lassen, fahre ich mal hin und es war eine unglaubliche Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf so einer Veranstaltung warst. Wenn der HSV, welcher Verein wäre das für dich, wenn der dich einlädt, wo du kommen würdest? HSV wahrscheinlich, oder?
Ich muss dir ganz kurz sagen, dass ich vor 12 Jahren, habe ich bestimmt in der Sendung erzählt, zum 125-jährigen Jubiläum vom HSV eingeladen wurde und dort als Moderator für den NDR im HSV, in dem neuen Bus, der gerade eingeweiht wurde, die HSV-Legenden interviewt habe. Das war einer der härtesten Jobs. Humorbefreite, trotzdem Helden von mir, aber alle nicht für Humor bekannt. Horst Rubisch und so eine Leute zu interviewen. Das habe ich gemacht und war da auch bei der Feier. Und das war dann der einzige Moment, wo ich dann beim Einmarsch, links stand Otto von mir und rechts Olli Dittrich und ich daneben und wir sind da zu dritt reingeführt worden und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, da gehöre ich jetzt eigentlich noch nicht in die Reihe, aber das war auf alle Fälle ein magischer Moment. Und soll ich dir was sagen, wie ich an diesem Abend kennengelernt habe? Ein gemeinsamer Freund von uns, Bjarne Mädel.
Nein.
Der wurde mir an dem Abend vor 12 Jahren sind Bjarne und ich Freunde geworden, sage ich jetzt einfach mal ganz nostalgisch.
Ach, das ist ja
Ina Müller war auch da und hat gesagt, hier, den musst du mal kennenlernen, das Bjarne Mädel. Und dann haben wir uns hingesetzt und Bjarne war auch erst ein bisschen anti, ja, Tag und so. Und ich glaube, Bjarne hatte auch gerade mit dem Rauchen aufgehört. Wir haben nämlich gleich über das Rauchen aufhören, also die gleichen Themen wie jetzt, 12 Jahre später, haben wir darüber geredet. Und das war alles an dem Abend, 125 Jahre HSV. Also ich habe das Gleiche, der HSV ist leider ein bisschen älter als
Werder ja, Bremen. Ja, aber dafür ist Werder Bremen sportlich ein bisschen erfolgreicher. Und ich finde ja, also objektiv betrachtet jetzt mal,
die
coolere Mannschaft.
Und soll ich dir was sagen? Es gibt leider ein Familienmitglied bei mir, das zum Glück nicht so oft in der Öffentlichkeit auftaucht. Meine Mutter, die würde mir bestätigen, dass ich als Kind auch ziemlich große Leidenschaft für Werder Bremen hatte. Zur Zeit als Uwe Reinlass und so. Und wie heißt er nochmal, der alte Torwart? Nicht Olli Reck, der
Dieter davor... Dieter Bodensky, Mann.
Dieter Bodensky natürlich.
So, und so, ne? lass mich kurz erzählen, weil Dieter Bodensky...
Erzähl, es gab
eine tolle Begegnung. Erstmal kann man... die Veranstaltung fand statt. Ich habe dann zugesagt. Erstmal, das war das Erste. Ich habe den ganzen Samstag in Bremen wirklich... Ich kam an, war dann in Hamburg am Freitag, bin am Freitag dann nach Bremen gefahren mit dem Zug und habe abends direkt noch gedacht, ach komm, weißt du was, ich gehe jetzt nochmal schnell unten in den Ratskeller, unterm Rathaus, dem wunderschönen alten Rathaus von Bremen, gibt es einen ganz tollen Ratskeller, der glaube ich seit 1500 noch was da ein Restaurant ist und esse einen Teller Grünkohl oder wie man in Bremen sagt, Braunkohl mit Pinkel und schön mit Kassler habe ich dann gegessen und wunderte mich schon, warum ist denn da oben so viel los? Dann war am selben Abend in Bremen, am Freitagabend, letzte Woche war das Schaffermahl. Das ist eine seit 1545 ausgerichtete Charity-Veranstaltung für Kapitäninnen und Kapitäne und deren Angehörige. Und die Regel ist, man darf nur einmal in seinem Leben daran teilnehmen. Das ist so eine ganz verrückte Tradition.
Und warum?
Es gilt darum, man muss Geld spenden, es gibt immer staatstragende Reden. Man darf nur einmal in seinem Leben dran teilnehmen. Es ist die Regel. Bis vor kurzem durften auch keine Frauen dran teilnehmen und die Begleitungen müssen dann auf einer anderen Ebene von
oben runter. Eine sympathische Veranstaltung zu sein.
Es gibt einen ganz tollen Artikel darüber. Der Spiegel hat das irgendwie begleitet, warum auch immer. Und das ist das Gegenteil von Karneval. Das stimmt auch. Alle müssen in Frack und Schwarz-Weiß da auftauchen. Das Ganze gibt seit fucking 1545. Die älteste Charity-Veranstaltung Deutschlands, glaube ich. Und geladen war der Bundespräsident. Und ich laufe dann da am Rathaus lang und auf einmal kommt das Auto vorbeigefahren. 0-1 ist ja sein Steini. Kennzeichen. 0-1 ist das Kennzeichen vom Bundespräsidenten. Und ich so, Frank Walter! Er hat mich aber nicht erkannt. Ich habe ihn aber erkannt. Und dann habe ich da drunter Grünkohl gegessen. Am nächsten Morgen bin ich auf den Domshof gegangen und habe gedacht, weißt du was? Zweiter Tag in Bremen und jetzt esse ich nochmal zum Mittag. Schön an dem Imbisswagen, wo ich eigentlich immer, wenn ich in Bremen bin, esse, am Samstag. Wenn
schön Kassler, ne?
Nee, ich habe Labskaus gegessen. Bremer Labskaus mit Rollmops, mit Rote Beete, mit einem schönen Gürtchen und mit einem Spiegelei obendrauf. Das hat natürlich auch mega geschmeckt. So, und mit dieser Basis bin ich dann abends zu Werder gegangen und man kam in so einen Lasertunnel rein. Das war in der Überseestadt. Und dann kam ich da rein und erst, wenn ich gesehen habe, Frank Baumann, aktiver Spieler zu meiner Zeit, als ich eine Dauerkarte hatte. Dann Thomas Schaaf. Ich dann so, Thomas Schaaf, ich kann das gar nicht glauben.
Thomas Schaaf.
Und hab dann vergessen, dass die ja auch wissen, wer ich bin und dass die auch so eine Meinung zu mir haben dann immer. Und ich war dann immer mit meiner kindlichen Begeisterung, habe ich die so ein bisschen überfordert. Hab gedacht, ey, Thomas Schaaf, habe ich 1000 Geschichten erzählt, der hat mir gar nicht zugehört, weil den ganzen Abend. Und dann waren sie alle da. Mirko Votava war da. Winton Rufer ist gekommen. Der hatte irgendwie, aus Neuseeland ist der gekommen. Eine absolute Legende. Und dann kommt ein Typ auf mich zu und sagt, hier, meine Tochter, die ist 14, die würde gerne ein Foto mit Ihnen machen. Ich so, ja, kein Problem, mach ich ein Foto. Dann drehe ich mich zur Seite und denke, war das Uli Borowka?
Alter, Uli Borowka. Hast du es, ja. Aber der fand ich, der war doch bestimmt nett zu
der
dir,
war
oder?
Mega nett und haben wir uns den ganzen Abend unterhalten. Ich habe Uli Borowka kennengelernt und habe irgendwie dann...
Aber das stimmt ja, Fußballer haben ja auch alle so eine Meinung zu einem und vor allem, du bist ja nun mal auch hier ein Typ, der auch...
Spitzer Typ. Johannes Strate war auch da von Revolverheld natürlich, wo ich dann gesagt habe...
Ich habe neulich...
Hast du den gesehen, das neue von Revolverheld, das neue Video oder den neuen Song?
Nein, nee.
Allorandance von Stromae, aber geschautet, also so Deathcore, ach Heavy so. Metal. Allorandance! Und sind sie im Morgenmagazin aufgetreten. Da habe ich Johannes gesagt, ey, ganz ehrlich, wirklich, das ist echt lustig gewesen. Und er so, oh, dankeschön. War wirklich lustig.
Okay. Guck ich mir an.
Guck dir das mal an. Naja, auf jeden Fall ein mega Abend. Und wenn an dem Abend eine Bombe explodiert wäre, ich glaube, es war auch Klaus-Peter Schulenberg da, der Event im Chef. Ich habe immer gespürt, wenn es ein bisschen kälter wurde in der Ecke, da habe ich gespürt, ich komme ihm, glaube ich, ein bisschen näher. Und da wollte ich das wollte ich jetzt nicht annehmen, weil wir haben ja mal beruflich miteinander zu tun gehabt. Also ich habe mal was über ihn gemacht und so. Und das war so ein bisschen unangenehm. Und dann habe ich noch den Chef von der Wassermarke Wilsa kennengelernt, den Chef vom Getränkemarkt Hol ab, der früher Marktleiter bei Carrefour in Ilpol war.
Und hast du dir eigentlich, wenn du so eine Grundlage hattest, du hast ja ordentlich Labskaus gegessen, ne? Dann musst du ja auch nicht, hast du einen weggetankt?
Hast du ein Bier getrunken? Ich habe zwei Bier getrunken, weil ich so, da habe ich ganz viele alte Radio Bremen Kollegen getroffen, ich konnte mir da nicht so einen reinpicheln. Es war aber eine ganz tolle Veranstaltung und man merkte dann so, das ist in Hamburg wahrscheinlich ein bisschen anders, weil Hamburg ein bisschen größer ist als Bremen, aber Bremen ist überschaubar und da war einmal die Elite des Bundeslandes Bremen, war einmal zu Gast, an einem Abend am Hafen. Und wenn da eine Bombe explodiert wäre, wäre Bremen handlungsunfähig gewesen. Und zwar für 25 Jahre. Und es waren noch alle Leute da. Politisch, egal welcher Richtung. Nur Nazis waren keine da. Das habe ich extra überprüft. Mhm. Aber es war ein feiner Abend. Muss ich sagen, feiner Abend. War ein richtig feiner Abend.
Das glaube ich. Ich habe auch gesehen auf dem Foto mit Uli Borowka, glaube ich, war das. Wie deine strahlenden Augen.
Hat mich total gefreut. Und dann kam eben Dieter Budenski auf mich zu. Beziehungsweise erst die Frau von Dieter Budenski. Und sagte, hier, wir haben ich habe mal vor einiger Zeit über Dieter Budenski gesprochen hier in der Sendung, da haben die mir so einen Trainingsanzug zugeschickt, weil der irgendwie Sportartikelhersteller ist. Und da habe ich die Frau von Dieter Budenski kennengelernt, den Anwalt von Dieter Budenski und dann Dieter Budenski, der über 70 ist, Alter, und der hat einen Oberkörper aus Metall. Das ist wirklich unglaublich.
Ey, das ist ein Eisenmann gewesen,
das
auch damals.
Das ist unglaublich, Alter.
Voll. Es gibt diese harten Hunde, die bis ins hohe Alter, so auch so Otto Rehhagel, der war ja auch noch mit 75 da aktiv, immer im Trainingsanzug daneben und so, weißt du? So richtig so nordische Eisenmänner, sag ich mal. Also da gibt es da so ein paar, die auch noch mit nacktem Oberkörper, so wie Putin, auch so aus so einem Bären geritten sind. In Bremen natürlich, im Bremer Wald, ähnliche Leute. Ja. Auf alle Fälle klingt das nach einer schönen... Wurdest du ein bisschen, das wollte ich dich nämlich fragen, ein bisschen nostalgisch und gibt es ganz tief in dir? Ich weiß, wir wollen ganz tief in das Herz von Jan Böhmermann man reinblicken. Wenn du dann nach Bremen fährst und du merkst, die Leute sprechen deine Sprache und du merkst, du bist ein Bremer Jung und irgendwie denkt man, ja, ist ja doch meine Heimat und man spielt ja ab und zu heimlich mit dem Gedanken, wie lange bleibt man in Köln? Momentan kommst du da wahrscheinlich nicht raus, frage ich dich. Wenn du nochmal nach Bremen zurückziehen würdest, wo würdest du hinziehen? Weil ich frage mich das, weil Bremen ist ja zum Beispiel, es gibt ja in Bremen nicht wirklich eine riche Gegend, außer du wohnst draußen, nicht?
Das ist alles scheiße. Oberneuland, Schwachhausen ist schon ziemlich rich.
Ja, okay. Obwohl, das stimmt. Aber ich kenne mich ein bisschen nur aus in Bremen, so, ne? Ich frage mich, was wäre für dich so ein, du willst ja nicht zurück nach Fegesack, Alter. Das ist ja
In
die Backsteinsiedlung. Nochmal wieder in die Backsteinsiedlung.
Nee, ich sag mal so, da wo ich aufgewachsen bin, das wahrscheinlich nicht. Aber so, einfach auch, ich glaube, das könnte ich, also ich will schon das Gefühl haben, dass ich das da irgendwie, dass sich da irgendwie rausgearbeitet hat. Aber, ich bin dann hab dann irgendwie Familie besucht und bin dann mit dem Bus gefahren, weil ich kein Auto hatte und bin dann wirklich wie früher erst mit der 2 zum Depot nach Gröpelingen gefahren, zum Straßenbahndepot, dann umgestiegen in die 90 und dann wirklich mit dem Bus mit der 90 nach Fegesack gefahren und bin dann auch durch.
Ich fahre in Hamburg immer mit der Bahn. Hamburg immer U-Bahn, immer Bus, weil man die ganzen Strecken noch kennt.
Aber kannst du sollte man sich einen Mileswagen. Aber kannst du kannst du bei dir mit der Bahn hinfahren oder ist bei dir, weil bei mir ist nur, Bremen-Nord ist ja nur Bus, da fährt ja nur die S-Bahn oder der Metronom, aber du fährst ja eigentlich, wenn du Bremen-Norder bist, fährst du eigentlich viel Bus, weil das ist halt per Bussen erschlossen, man kann ja nicht anders als mit Bus.
Alles ist bei mir, also eine Entstellung ist ja keine U-Bahn, da fährst du bis Hagenbecks Tierpark und dann fährst du von Hagenbecks Tierpark mit der U2 bis zum Schlump, dann bist du da schon fast in Eimsbüttel, da steigst du um in die U3. Also in Hamburg läuft viel über die U-Bahn und ich finde das U-Bahn-Netz so viel besser in Hamburg als in Berlin. Obwohl Berlin ist auch okay, nur die Busse und so, es ist einfach ziemlich edelig hier alles, ne? Alles ziemlich dirty. Es gibt so gewisse U-Bahn-Strecken, die fahre ich einfach nicht gerne in Berlin.
Also ich habe auf jeden Fall, ich habe mir tatsächlich auch die Frage gestellt, wo würde ich heute wohnen wollen in Bremen? Und finde das irgendwie ganz charmant in der Überseestadt. Das ist alles Neubauten. Das ist der alte Freihafen, wo früher irgendwie mein Vater noch irgendwie teilweise irgendwie den Zoll unterstützt hat mit der Bereitschaftspolizei oder bei irgendwelchen Razzien. Und das finde ich irgendwie ganz nett, weil es da irgendwie so ein bisschen nach alter Industrie riecht, aber irgendwie auch alles neu ist. Und dann habe ich aber gedacht, auch so Lesum und Knobspark und so, das ist schon alles ziemlich schön und super. Ich finde es total krass, in Bremen zu sein und du steigst aus und es ist gleich das Klima, was du kennst von früher. Es ist so feucht, wie es früher ist. Es ist in Köln ganz anderes Wetter.
Das ist so krass, ne?
Das ist so krass, wie man das von früher kennt.
Das habe ich in Hamburg auch. Das ist so tief in der DNA von einem. Das Wetter, die Luft, genau auch, wenn man morgens früh aufsteht in Hamburg, wieder das Licht. Licht ist, wie das Licht so da scheint, total anders als in Berlin.
Und in Bremen ist es in der Innenstadt sogar so, dass es einen ganz speziellen Geruch gibt, weil auf der anderen Seite der Weser von der Innenstadt gesehen ist ja Beck und Co., also da wird Becks gebraut und Hakebeck und da gibt's, ich glaube, das ist der Geruch von der Maische, also dieser Malz, typische Malzgeruch und wenn der Wind so rüberweht, dann riecht es in Bremen so, wie es nirgendwo anders riecht, wegen dieser der Brauerei, die es
da gibt. Ich glaube, da gibt's im Ruhrpott auch noch so Orte, wo so Brauereien sind, wo es auch so, also generell, wo, glaube ich, Malz gebraut wird, riecht das öfter mal so. Aber ich mochte diesen Geruch ehrlich gesagt nie. Ich frage mich, gibt es in Bremen eigentlich sowas wie in Hamburg? Ich habe gerade so einen Bericht gesehen. In Hamburg wird ein ganz neuer Stadtteil erschlossen.
Genau, Überseestadt. Das heißt
Oberbillwerder.
Bremen heißt es Überseestadt und das sind so umgebaute Lagerhallen. So ein bisschen wie die Speicherstadt, aber nicht ganz so posch, weil es eben meistens Nachkriegsarchitektur ist. Also nicht so super geile, alte Vorkriegs-Backsteinbauten, sondern eher so Nachkriegs-Industriegeschichten. Und da ist in Bremen auch Kellogg's zum Beispiel oder der Großmarkt. Und da drumherum ist ein ganzes Viertel entstanden. Aber früher am Holzhafen war der Straßenstrich, den gibt's auch gar nicht mehr. Das ist alles inzwischen, ich glaube, Kunsthochschule oder sowas, das ist alles... ich bin dann durchs Viertel gelaufen und da fand ich's, also in Bremen im Viertel, da fand ich's irgendwie auch ganz nett und hab dann vergessen, wie wunderschön das eigentlich ist. Nee, aber war irgendwie total...
Aber im Viertel könntest du nicht mehr wohnen, oder?
Ist zu teuer, meinst du, oder was?
Nee, ich meine, wenn du rausgehst, gleich da unter den Leuten, dann müsstest du so ein volksnaher Böhmi werden. Ja, nee, wenn du zurück nach Bremen ziehen würdest ins Viertel, das ging nicht. Nee, du könntest nicht zurück.
So ein bisschen, ich denke immer daran, wo früher bei uns die reichen Kinder aus der Schule gewohnt haben. Das war in Leuchtenburg. Also so kurz, das war ja früher das Ding, ich komme ja vom Stadtrand, bin am Stadtrand in Bremen in die Schule gegangen und die ganzen Anwaltskinder, Architektenkinder, die haben mit ihren Eltern aber nie in Bremen gewohnt, sondern immer kurz hinter der Stadtgrenze, weil da gab's Grundstück ohne Ende, da gab's Land ohne Ende, das war super billig und da haben die sich riesige Häuser hingesetzt und haben ihre Steuern dann meistens in Schwanewede bezahlt, also in Ossolt-Scharmbeck im Landkreis und sind aber immer nach Bremen zur Schule gegangen, weil sie dann die Großeltern angemeldet haben. Die Kinder sind bei den Großeltern gemeldet, damit sie einen kurzen Schulweg nach Bremen haben, aber Steuern zahlen und alles machen wir dann immer schön in Niedersachsen. War das bei euch auch so?
Nee, aber die Tricks, also ich kenne das von Verwandten, die das auch ähnlich hatten. Genauso so ein mit. Die einen sind in Itzehoe zur Schule gegangen, waren aber in Hamburg gemeldet oder ähnliches.
Ja, genau.
Aber ich wollte nämlich gerade darauf kommen, weil diese neuen Stadtteile in Hamburg, Hinterbergedorf, Oberbillwerder, soll so ein neuer, moderner, sehr grüner, so, ich weiß nicht, für viele Familien sollen da hinziehen. Das wird auch alles gerade beworben. Es ist eine autofreie Zone. Es gibt da Autoparkhäuser. Oben, drunter sind die Geschäfte. Sieht alles sehr modern aus. Ich glaube, 2028 soll das eröffnen. Und es gab das gleiche Jahr mit der Hafen City. Ich habe mich da so lustig drüber gemacht, weil das so kalt und tot auf mich wirkte. Aber trotzdem wird das hier irgendwann, auch mir haben auch viele Leute geschrieben, dass es ein bisschen gemein war, weil die wohnen da jetzt als erstes mit ihrer Familie. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Harte, wenn du in so ein neu erschlossenes Viertel ziehst, als allererste Familie, also die ersten Familien, die das so einleben müssen. Und alles ist noch so kalt und so frisch und so neu. Das ist, würde mich so um Überwindung kosten. Deswegen bin ich einfach ein Freund von alten Wohnungen, also so Altbau. Und ich will irgendwo wohnen, wo schon 100 Jahre vorher Menschen gelebt haben. Ich möchte nicht in so ein neues Viertel. Aber ich kann es auch völlig verstehen, weil es natürlich wahrscheinlich auch durch Mieten und so eine Möglichkeit ist, da als Familie zu leben.
Ich hatte überlegt, ob man so einen Dienstleistungsservice anbietet. Ich habe, wenn ich mich nach einer Sendung entspannen möchte, fahre ich gerne mal mit dem E-Scooter durch den Kölner Stadtteil Widdersdorf. Das ist auch so ein am Reißbrett entstandener Stadtteil. Da wurden einfach Bauernfelder aufgekauft und dann haben die das parzelliert und haben das dann verkauft an Leute, die da ihre Häuser gebaut haben. Und das ist so der jüngste Stadtteil in Köln. Und du fährst da hin und da ist noch kein Graffiti und gar nichts. Da kackt auch keiner in die Ecken oder sowas. Da gibt's auch keine Assis, weil alles Eigentümer sind. Und die haben alle auch so energiesanierte Häuser mit so dicken Wänden.
Und alles ist so leer.
Und die Straßen sind so kindgerecht. Und man denkt, man fährt da rein und denkt so, ja, aber so will man ja auch irgendwie nicht leben. Da ist ja gar kein Leben drin. Und dann gibt's ja für diese Viertel auch absolut keine Identität. Es gibt ja keine Geschichten, die man sich erzählt, weil das einfach ein Feld war. Und dann haben sie da so einen Weg, in Nordrhein-Westfalen gibt's ja so Wegkreuze. Das ist ja so ein katholisches Bundesland. Und dann haben die früher offenbar an irgendwelchen Kreuzungen immer so Kreuze aufgestellt mit so einem Jesus dran und da wurde dann gebetet und keine Ahnung, warum die das haben, ich weiß es nicht. Und es gibt eine Sache, die identitätsstiftend ist für den Stadtteil Widdersdorf, das ist der Golfplatz, einer der größten Golfplätze, weil der Typ, der das gebaut hat, war Golffan und wohnt auch selber.
Für alle soziale Schichten
genau. Ist der gebaut. Genau, und dann gibt es aber auch ein Wegkreuz, ein einziges Wegkreuz und da drumherum wurde so eine ganze Geschichte und die Straßennamen heißen dann so auch am Aspelkreuz und man denkt dann so, ey, das ist ein fucking Wegkreuz, wie es Millionen in Nordrhein-Westfalen gibt und da versucht sich der Stadtteil jetzt seine Identität zusammenzuschustern und ich würde, also als Dienstleistung, als Start-up, dass man einfach so eine Gruppe von Sprayern, Leute, die gut drauf sind und mit Drogen dealen und
Rockerclub,
dass die geschlossen mal so für 3-4 Wochen so ein Viertel so ein Einwohnen, weißt du? Mal so einleben.
So ein Einwohnen, genau, einleben. Die kommen vorbei, 3-4 Wochen, ein bisschen Randale, bisschen Party, aber auch ein bisschen Urban Lifestyle, bisschen Jongleure. Weißt du, ein paar, an jeder Ecke steht ein Jongleur und die werden aber angemietet, Truman Show mäßig, damit am Anfang das so aussieht, als wenn das Leben dort stattfindet. Und dann entwickelt sich das irgendwann selber.
Ja, aber das klingt jetzt so witzig, aber du musst auch mal überlegen, wenn jetzt zum Beispiel die Polizei mal einen Notruf bekommt, in einem Viertel, wo sie noch nie hin muss, weil da auch gar kein, ist ja auch erstmal gar kein sozialer Unfrieden, weil die Leute alle ganz frisch und glücklich dahin kommen, gemeinsam sich was kaufen, da sind erstmal jahrelang alle happy und da weiß die Polizei natürlich gar nicht, weil denen an Praxis fehlt, wo sie hin müssen, wo man abbiegen kann, das wissen die alles nicht und dass in den ersten 4 Wochen da mal so auch kriminalitätsmäßig so ein Viertel mal aufgewärmt wird, auch gerne länger und dass man das aber vielleicht über die Nebenkostenabrechnung von den einzelnen Bewohnern da abrechnen kann oder
aber schon so ein Showleben, also dass man so ein Leben vorlebt, das wird dann vorgelebt von den Hamburg Dungeon Schauspielern oder so oder London Dungeon, da gibt's doch immer diese.
Aber weißt du, gerade in Widdersdorf ist das so, da sind die Autos, also alles schwarze SUVs, dann sind das alles so, alle Hunde sind angeleint, alle sind immer irgendwie gut drauf. Es gibt keine Graffitis, aber dass einfach mal einer mit der Sprühdose hinkommt, mal ein Gartentor zusammentritt, mal irgendwie eine Delle irgendwo reinfährt, mal ein Hund unangeleint auf dem Spielplatz läuft. Was halt das Leben
oder
so
einfach
ausmacht.
Vor die Haustür kackt. Einfach einer besoffen nachts vor die Haustür kackt.
Dafür gibt's einen Karneval in Köln. Das ist beim Karneval inklusive.
Ja, das ist also so eine Sachen, so alltägliche Sachen, die dazugehören.
Ich habe eine Nachricht bekommen, übrigens eine ganz, ganz schockierende Nachricht, die dich als Fleischesser und als Pferdefan gleichermaßen begeistern wird. Mareike hat mir geschrieben. Liebe Grüße, Mareike. Ja. Sie schreibt: Lieber Jan, ich versüße mir gerade meine Bahnfahrt mit der neuesten Fest- und Flauschig-Sendung. Ich lieb's. Okay. Als Vegetarierin und Pferdebesitzerin kann ich zu Ollis Vorschlag, ausrangierte Rennpferde zu essen, sagen: Tatsächlich ist es so, wie du es schon geahnt hast. Ein Pferd ist in seinem Pass. Pferde haben offensichtlich einen Pass. So weit hat die CDU uns schon getrieben. Jetzt müssen Pferde auch schon Pässe haben. Damit mein Pferd ist deutscher Staatsbürger. Es kann nicht abgeschoben werden. Ein Pferd ist in seinem Pass nur so lange als Schlachtpferd eingetragen, wie es bestimmte Medikamente nicht bekommen hat. Jedes Sport- und Freizeitpferd bekommt üblicherweise irgendwann mal Medikamente, die eine Umtragung erfordern. Die werden
gedopt, ne?
Ja, und dann muss man nämlich in den Pass eintragen, hat keine Ahnung, hier Ibuprofen genommen, 4 Wochen lang. Kann man nicht mehr essen.
Ach krass, ja.
Also es muss dann in den Pass eingetragen werden, wenn da irgendwelche Sachen drin sind oder irgendwie, keine Ahnung, Cetirizin, weil es Heuschnupfen, das Pferd, schlecht für ein Pferd, aber es kann, mein Pferd hat Heuschnupfen. So, und dann kommt das in den Pass rein und das Pferd ist ab diesem Zeitpunkt, wo das umgetragen wird, nicht mehr für den menschlichen Verzehr zugelassen und jetzt kommt's, sondern höchstens nur noch als Tigerfutter, so wie auch meins. Dass ich daher ab und an mit diesem Spitznamen anspreche. Also sie nennt ihr Pferd Tigerfutter, und zwar immer, wenn das Pferd sie ärgert, weil sie weiß, es wird nicht von Menschen verzehrt, aber wahrscheinlich in irgendeinem Zoo, in einem Familienzoo, wird das Pferd von der Mareike, ganz liebe Grüße, verfüttert, weil es irgendwie Antibiotika bekommen hat. Jetzt ist aber die nächste Frage, müssen wir uns um den Medikamentenpegel der Tiger in deutschen Zoos Sorgen machen? Also könnten wir als Menschen bedenkenlos einen Tiger essen? Oder ist das über, weil das der Tiger
ist... Naja, ich meine vor allem dann hat der Tiger so ein Pferd gegessen, ist super aggro oder auch noch gedopt davon und ist auch noch in dem Käfig. Das ist ja nochmal doppelte Quälerei. Das ist ja genauso wie wenn du ein Auto auftunst und das nur in der Garage lässt. Also das ist ja hier ein schlechter Vergleich, aber du weißt, was ich meine. Ich will das jetzt gar nicht. Der Tiger ist da irgendwie voll gedopt, voller Energy wahrscheinlich auch. Der trinkt den ganzen Tag Red Bull mit anderen Worten und darf nicht aus der Wohnung. Ja.
Aber muss dann im Tigerpass, wenn ein Tiger ein gedoptes Pferd gegessen hat, muss dann im Tigerpass auch eingetragen werden, ist nicht geeignet für den menschlichen Verzehr? Oder ist das dann, ist ja der Tiger wie so ein Katalysator, dass dann die Schadstoffe rausgefiltert werden und man kann nach wie vor den Tiger als Mensch essen? Können Menschen Tiger essen?
Der wird nochmal gesiebt.
Den Tiger sieht, um die Antibiotika da rauszubekommen.
Aber die dicken Stücke werden da rausgemacht.
Vielen Dank, Mareike, für diese Antwort. Aber vielleicht kann mir jetzt jemand aus dem Zoobereich schreiben, was mit toten Tigern passiert. Werden die dann da im Zoo nach unten durchverfüttert? Also wo wird der Tiger
verfüttert? Ab einer gewissen, irgendwann wird die Fütterungskette einfach nicht mehr weiter kontrolliert. Es gibt für alles, was den Menschen betrifft, Kontrolleure. Aber ich glaube, es gibt keine Lebensmittelkontrolle für Tiger. Es gibt niemand, der dafür zuständig ist in Deutschland. Das kommt da an, das zerhackte Pferd, und dann sagen die, schmeiß rüber, gib ihm. Und dann ist auch vorbei und dann denkt, aus dem Kopf, aus dem Sinn. Ich glaube nicht, dass sie sich darüber noch Gedanken machen.
Ja, wer isst den toten Tiger? Angenommen, ein Tiger stirbt im Zoo. Ein Tiger stirbt im Zoo. Wer isst den Tiger? Oder wird er dann irgendwo verbrannt? Oder kommt er in die Tigertonne?
Dafür gibt's richtig Ärger, Jan. Du weißt, wieso? Darauf kannst du dich noch du politisch korrektes Schwein, ne? Darauf kannst du dich noch echt irgendwie hier einigen. Tiershaming
mein kleiner Spaß
in der Sendung,
ist echt jetzt. Tiershaming und sich ab und zu.
Da traut er sich noch ran, der Böhmermann.
Und weißt du, wo ich mich auch ran traue, ist sowas sagen wie, Lehrer müssen nicht richtig arbeiten. Das ist genauso, fast noch schlimmer, wenn man sagt, Lehrer, die haben halt, da, weißt du sofort, ja, es kommt Hass.
Ja. Lehrer müssen ziemlich arbeiten, das wissen wir beide, deswegen werden wir das jetzt nicht weiter fortführen. Ich wollte am Ende der Sendung mit dir noch, aber ich weiß nicht, ich will nicht wieder in Verruf geraten, aber ich träume im Nightliner so komisches Zeug, Jan. Und letzte Nacht habe ich geträumt, dass ich in Amerika am Flughafen von chinesischen Spionen entführt wurde. Kein Witz. Ich hätte jetzt keine Bullshit-Geschichte. Okay. Ich stehe in L.A. am Flughafen und werde von 2 chinesischen Spionen, die mich entführen wollen, und der eine hält mir eine Waffe in die Rippe, werde ich zum Gate gebracht. Und das ist genau in diesem Traum. Und überall, die Leute achten nicht auf mich, weil jeder ist mit sich selber beschäftigt. Und in dem Augenblick denke ich, ich muss irgendwas machen. Es ist ja genauso, wenn du überfallen wirst, dann sollst du nicht Hilfe rufen, sondern Feuer. Und im Traum brülle ich dann am Flughafen in L.A. das N-Wort, damit die Leute auf mich aufmerksam werden. Auf Englisch, damit die abrücken von mir. Und brüll das dann. Oh, und Gott. Bin aufgewacht in meinem Bett im Nightliner heute Morgen, wirklich kerzengerade, und hab gedacht, Alter, hab ich eben gerade echt das N-Wort gebrüllt im Schlaf. Und das ist jetzt kein Witz. Das ist ein völlig intensiver Traum gewesen. Ich glaube, es liegt daran, dass ich gerade gestern Abend nach dem Konzert mich noch unterhalten habe mit Arne und mit Benson darüber, wie es war, als ich das letzte Mal in L.A. war. Und dann träume ich, dass ich in L.A. bin und mir hält ein Asiat, ein Chinese, es war ein Chinese, eine Knarre in die Hüfte rein. Ich hab's richtig gespürt. führt. Und ich muss mit denen mitgehen. Ich habe total Angst, denke, dass meine Kinder mich nie wiedersehen würden. Und denke, ich muss irgendwie auffallen. Was ist das krasseste, was du jetzt brüllen kannst? Und brüll das N-Wort. Und dann drehen sich Leute um. In dem Augenblick wache ich auf. Kein Witz. Knall mit der Stirn gegen den Kopf, weil es so flache Betten sind. Und habe echt gedacht, ich habe das im Schlaf gerufen. Und habe dann so rausgeguckt aus meiner Koje, ob irgendjemand was gehört hat.
Vielleicht hat das jemand, also bei solchen Vorkommnissen kannst du dir ziemlich sicher sein, in 6 bis 7 Jahren kommt irgendein YouTuber, macht ein Video über dich, wie Olli Schulz mal vor 6 Jahren im Schlaf das N-Wort geträumt hat. Und dann bist du fertig.
Ja, das kannst du. Deswegen müssen wir gut überlegen. Aber ich habe, das ist nun mal wirklich so. Man kann ja nichts mit sein für seine Gedanken. Man kann nichts für seine Gefühle. Und ich, also, was ist Gefühle schon? Aber für Gedanken. Also ich habe das geträumt. Das ist jetzt auch egal. Ich will es auch gar nicht weiter hier ausführen.
Aber vielleicht können wir die Sendung jetzt beenden. Interessant vor allem, dass du eigentlich bedroht wurdest von Chinesen offensichtlich, von chinesischen Menschen. Ja. Und dann aber mit so einem weiteren Ausfall in eine ganz andere Richtung, da versuchst hast rauszukommen. Ist das, ich will das jetzt nicht überdeuten, aber ist das vielleicht so ein bisschen, ja, so das Leid des deutschen Mannes vielleicht?
Dass er nicht mehr das sagen darf. Nee. Ich hatte richtig Angst im Traum. Ich habe wirklich geträumt, dass ich meine Kinder, dass sie mich wirklich wegschanghaien, wie man früher im Wegschanghaien gesagt. Wenn man Leute auf dem, kennst du den Ausdruck?
Ja, klar, aber eher so Hamburg. Das ist, in Bremen hat das keiner gesagt.
In Hamburg, einen besoffenen Seemann mitnehmen aufs Boot und dann irgendwie mitnehmen zur Arbeit. Wegschanghaien hat
das, man früher. Das hieß dann wahrscheinlich, die wurden dann früher mitgenommen in die deutsche Kolonie oder sowas. Oder nach China
oder
mitgenommen.
Oder irgendwo hin. Oder nach China. Man hat gesagt, die haben ihn wegschanghaien, der muss ja arbeiten fahren oder so. Den haben die dann, der ist dann erst wieder aufgewacht auf dem Boot.
Ja, das, aber
so,
ist
Leute,
ja,
mit diesen kryptischen und merkwürdigen Gedanken.
Lassen wir mal sacken, was das zu bedeuten hat. Am Sonntag werden wir das vielleicht mit einem Traumdeutungsexperten oder einer Psychologin mal besprechen. Wo bist du denn am Sonntag? Hast du da frei? Oder wo bist du da? Weißt du
Sonntag,
das?
Sonntag spiele ich in Berlin.
Okay. Oh.
Bin ich ein bisschen aufgeregt.
Wie ist denn dein Rhythmus? Wie viel Auftrittstage und wie viele Off-Tage hast du?
Ich habe jetzt 3 Konzerte gespielt, 1 Day Off, jetzt 4 am Stück, dann einmal Day Off und dann noch eins und dann habe ich eine Woche frei und dann geht's weiter. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich will gar nicht so viel. Ich spare meine Kräfte. Ich pack noch ganz kurz, damit ihr ein bisschen Musik hört. Ich habe gerade E-Mails, die ich nie gelesen habe, in der Corona-Zeit angeguckt. Mhm. Da hat mir jemand von deiner Band Alice Gift was zugeschickt. Head War ist ein Song von der neuen Platte. Du hattest mir eigentlich einen anderen Song zugeschickt. Den finde ich aber super. Hab mir die Sachen angehört. Fand ich toll. Alice Gift, Head War. Den Song würde ich gerne auf die Liste packen. Ja, ich würde so gerne was von der neuen Beatsteaks auf die Liste packen. Die habe ich nämlich auch schon gehört. Die kommt aber erst viel später raus. Leider. Ey, Jungs, beeilt euch. Die ist nämlich großartig. Ey, darüber reden wir später. Aldous Harding mit Imagining My Man möchte ich noch auf die Liste packen. Aldous Harding, Imagining My Man. Habt ihr 2 schöne Songs zum Hören. Alles weitere in der großen Sonntagsaufgabe. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute.
Ja, google ein bisschen mit Emsersalz, trink einen schönen Tee, erhol dich gut und bleib so, wie du bist, Olli. Ich verfolge das alles auf Instagram. Das sieht ganz entspannt aus. Also sehr entspannt sieht das aus bei dir.
Ich komme jetzt ins hohe Alter. Ich habe keine andere Wahl mehr, außer entspannt sein.
Bis Sonntag. Tschüss.
Tschüss, macht's gut.